die ja nicht einfach so zwischen Menschen verläuft, vergeben. Was heißt denn vergeben? Vergeben heißt ja nicht Schwamm drüber und Schluss, weil man das an der Reue ablesen kann. Reue heißt im ersten Schritt, was habe ich da getan? Heißt aber ja tiefer, was bin ich für einer, der das tun konnte? Worauf will also derjenige eigentlich hinaus, der bereut? Der will ein neuer Mensch werden, der will ein neues Herz kriegen. Wo ist denn so etwas möglich? Wo erscheint das? Was sind hier Dinge in unsere Welt eingegangen, die in dieser Form, natürlich hat man schon, es gab die Stoa, die gesagt hat, wir müssen die Menschen respektieren. Es gibt diese Überlegungen der Gerechtigkeit und des Adels, aber wie weit reicht das gegenüber dieser umwälzenden Erfahrung, die hier gemacht wird und deren Kern ja wohl darin liegt, wie es dann später dieser Mann, dessen Geburtstag wir heute feiern, dann sagen wird, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der kommt, um eben seinen Leuten die Füße zu waschen und sich zur Nahrung zu geben. Das krempelt doch alles völlig um. Und mich hat immer bewegt, um nochmal auf den Namen zurückzukommen, mit welcher geradezu Verzweiflung Nietzsche eigentlich gekämpft hat gegen diese Umwertung aller Werte. Er verwendet den Ausdruck ja dann selber nochmal positiv in seinem Sinn, aber die ja zunächst mal auftaucht, dass Gott nicht der strahlende Held ist, der Herr, vor dem sie alle niederwerfen, sondern der, der kommt als Kind und der am Ende, das haben ja die geistigen Lehrer immer verbunden, das Holz der Krippe ist, dann hinterher nochmal das Holz des Kreuzes und der Trog und der Stall ist das Grab, der in dieser Weise am letzten Platz steht und alle Vorstellungen von Größe und der Adelsethik von Aristoteles bis Nietzsche aufhebt und umwirft.
Damit sagen Sie, ein Gedanken, den wir heute jetzt auch schon mehrfach hatten, diese Umwertung und dieses Umwerfen ist eben kein Durchstreichen in einem kompletten, hundertprozentigen Sinn, sondern es wird etwas, es fallen einem die Schuppen von den Augen und es wird das, was eben schon da ist, an Gutem oder wie auch immer, wird dann nochmal auf die Spitze getrieben. Also Sie haben zum Beispiel dieses Stoa-Beispiel erwähnt. Das wird ja immer wieder angeführt, wenn gesagt wird, also das ist ja mit dem Christentum alles ganz gut und schön, aber letztlich diese Elemente finden wir auch anderswo. Nächstenliebe haben wir, selbst Nächstenliebe, auch das haben wir irgendwo anders. Natürlich. Und Sie sagen, die eigentliche Pointe bei den Christen besteht aber in der Reichweite.
Ja, in dieser eigentümlichen Vertiefung nochmal, in dieser Umkehr. Also, Adel ist selbstverständlich was Tolles und ich habe zu bestimmen und so, aber und auch, dass ich mich selber nicht zu wichtig nehme, das weiß auch ein angenehmer Mensch, das muss man irgendwo herholen. Aber wo gibt es diesen Gedanken? Ich sag's mal vielleicht so. Guardini hat uns eine, unter seinen nachgelassenen Notizen gibt es eine über die Demut. Er sagt, die Demut hat drei Stufen. Der erste Schritt ist, man muss sich selbst nicht immer für den Tollsten halten, auch andere Leute können was. Das ist einfach eine Sache des richtigen Geschmacks. Was soll das? Also an der zweiten Stelle ist Demut, dass ich mich nicht mit anderen Leuten vergleiche, sondern mit dem Absoluten, mit Gott. Und dann sehe ich, was für ein Nichts ich bin. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt Demut ist die Wucht, mit der sich Gott hinabwirft in die Endlichkeit. Und dieses Ernstnehmen der Endlichkeit, die eben abzulesen ist am Sohn selber, die man schon metaphysisch bestimmen könnte, wenn man sich überlegt, Gott hat von der Welt und Schöpfung nichts, zunächst mal, weil er ja alles schon hat und besitzt, sondern er dient ihr, nicht sie ihm. Er dient ihr, indem er sie schafft, indem er sie jeden Augenblick erhält oder so. Und das, was da metaphysisch jetzt gesagt wäre, das lebt jetzt dieser Mann Jesus, dass er uns sich zu essen gibt. Muss man sich überlegen, was das eigentlich heißt, nicht? Und der uns die Füße wäscht. Also, dass er bewusst hier umdreht und sagt, der, wer eigentlich herrscht und bestimmt, der dient. Da kann man doch mal gucken, wo findet man so etwas. Selbst wenn man jetzt so einen nimmt wie den Stoiker Marc Aurel, der so ähnlich wie dann später Friedrich II., den Preußen Friedrich der Große nennt, der sagt, ich bin der erste Diener meines Staates, der aber das nochmal tut, als eben doch der Souverän, wie es heißt oder so, der dort da ist. Der doch also da nicht einfach ein Diener ist, sondern nochmal so. Und das jetzt umzudrehen und zu sagen, nein, das kommt weniger bei den lateinischen und griechischen Wörtern für Demut heraus. Dort heißt Demut einfach Niedrigkeit oder Bodennähe. Aber unser Wort ist ja ein wunderschönes Wort. Das heißt wirklich Dienstgewilltheit.
Und das wäre dann im Unterschied jetzt zum Beispiel zum alten Fritzen, dass man eben die Erhabenheit über der Wirklichkeit, also diesen letzten Rest auch, der einem noch die Sicherheit gewährt, irgendwie noch über der Realität noch so ein bisschen, ja, wie ich sagte, erhaben zu sein,
ja,
dass man das aufgibt und sich wirklich mitten rein begibt.
Das
also wenn
ist
gegenüber den Christen ja oft der Vorwurf kommt, der Realitätsferne und gemeinhin auch der Realitätsflucht, dann könnte man ja eigentlich sagen, na gut, aber an der Stelle sind sie echte Realisten. Also mehr Wirklichkeit in dem Sinne geht nicht als durch dieses Dienen. Also dieses Dienen scheint in ihrer Interpretation ein äußerst vitaler Begriff zu sein.
So meine ich. Genau dies. Und diese, wenn man das guckt, was, wo sich die Leute ja auch darüber wundern und ärgern und sagen, sind die denn noch gesund? Mhm. Diese Sehnsucht gerade der großen Heiligen danach, eben diesen Platz einzunehmen, so wie es also der Gründer der kleinen Brüder und Schwestern immer gesagt hat, Charles Foucault, nicht? Wirklich den letzten Platz. Und nicht so, dass ich diesen letzten Platz dann nochmal umfälsche in eigentlich den ersten. Das habe ich gerade gestern noch gelesen bei der Madeleine Delbrel, die auch sagt, man muss also den letzten Platz einnehmen, aber dann nicht mit dem Trick, dass man dann sich klar macht, das ist natürlich der beste Platz. Das klingt manchmal in Jesu Gleichnissen so, deswegen sage ich manchmal so salopp, ist etwas gefährlich, dass die Christen also die Bibel kennen. Wenn er so sagt, nehmt den letzten Platz, dann werdet ihr schon hinaufgebeten zum ersten Platz. Nicht? Das ist, da muss man auch jetzt mithören, sein
wo
Humor
ich
oder so, das ist kein Trick.
Aha.
Dass wir uns das so zurechtlegen. Sondern nein, ganz ernsthaft. Und dass das so ernsthaft wird, das sieht man ja bei ihm selbst, der ja bis da hineingeht, dass er dann hinterher rufen wird, warum hast du mich verlassen? Da wird nicht taktiert. Sonst ist wirklich dieses äußerste Hineingehen hinter dem einen verlorenen Schaf her oder so. Und die Leute, die von ihm ergriffen werden, die gehen genau auch diesen Weg. Der Täufer hat schon gesagt, ich werde weniger. Ich nehme ab, damit das andere klar wird. Das meine ich, diese eigentümliche Vorliebe für die Armen und die Kleinen. Wenn es irgendwas Besonderes gibt an der Botschaft Jesu, meine ich, ist es das. Denn wie Sie gesagt haben, die Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe und so, das haben Sie auch in den Großethiken auch sonst. Wäre komisch, wenn nicht. Aber diese eigentümliche Liebe und Bevorzugung der Armen und der Kleinen, der Schwachen, der Gescheiterten, wo haben Sie das sonst? Nicht die Fürsorge für bloß, nein, die Vorliebe.
Um jetzt auch mal dieses Stereotyp zu bringen, aber es muss sein, ist es das, was einfach vielleicht in ganz besonderer Weise Not tut, also auch sich nochmal darüber klar zu werden, wie ernst es Gott auch meint, wenn er uns zum Beispiel diese Form der Liebe gebietet. Also ich meine, es ist dieses sogenannte Doppelgebot der Liebe, also diese Nächstenliebe,
ja,
wo manche sagen, oh Mensch, das ist ja alles gut und schön. Also er kann mir gerne sagen, dass ich bei Rot nicht über die Straße gehe, aber Liebe kann man doch nicht anordnen. Das kann ich ja nicht als Gebot verordnen. Machen wir es uns da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu einfach oder nehmen wir das manchmal nicht ernst genug, wie wesentlich es auch wirklich mit diesem Liebesgebot ist?
Ich meine ja, also zunächst mal ist es ja tatsächlich, das ist einfach die jüdische Einstellung und die biblische Einstellung, die Liebe zeigt sich in Taten. Und deswegen wird sie auch erstmal geboten. Auch das habe ich bei C.S. Lewis an einer schönen Stelle gefunden, wo er sagt, wir müssen dieses Gebot eigentlich so lesen, benimm dich so, wie wenn du lieben tätest. Also das wird uns erstmal geboten, dass das wirklich getan werden soll, unabhängig davon, was da jetzt mein Herz und meine Emotionen sagen und so. Handle so, lebe so in Gedanken, Worten und Werken, als würdest du lieben. Das ist erstmal das, was dir wirklich geboten wird. Und dann ist ein zweites, das kann man sogar mit diesem preußischen Philosophen Kant belegen. Kant schreibt an einer Stelle extra, wir sollen unsere Pflichten gegen den Nächsten gern tun. Und er schreibt dieses gern gesperrt. Es wird eigens unterstrichen. Das ist deswegen wichtig, weil man Kant immer so hinstellt als den Philosophen der Pflicht. Und dann gibt es ja ein berühmtes Distichon, so ein Spottgedicht von Schiller, was mich wirklich ärgert. Wir haben ja auch Schiller, ja, jetzt, wo er dann sagt, gern diene ich den Freunden, doch leider tue ich es mit Neigung, drum wurmt es mich, dass ich nicht tugendhaft bin. Dabei hat er vorher, ehe er das veröffentlicht hat, schon mal einen Disput mit Kant gehabt, einen Briefwechsel, wo Kant sich verteidigt hat, dass man ihm da nicht unterstellen soll, dass er Pflicht und Neigung gegeneinander ausspielt, sondern dass er nur zeigen will, die Pflicht, wenn ich Pflicht und Neigung habe, dann weiß ich nicht, ob ich nicht bloß meinen Gefühlen folge und ob ich das nicht lassen würde, wenn die Neigung nachlässt. Deswegen betont er so die Pflicht und schreibt eben extra dieses Gesperrt hinein, dass ich es gern tue. Sie kommen jetzt wieder zurück zu unserer Sache. Also, erst wird mir geboten, so zu denken, zu reden und zu handeln, als ob ich lieben würde. Aber zweitens soll ich eigentlich auch wirklich jetzt das gern tun, ich soll auch wirklich lieben. Und da hilft, glaube ich, nur eins, was Augustinus formuliert. Augustinus sagt zu Gott, gib, was du befiehlst und dann kannst du befehlen, was du willst. Mhm. Das heißt, ich habe also drum zu beten auch, dass er mir diese Liebe schenkt und gibt. Aber ich muss sehen, dass mir zunächst mal, das sind also zwei Stufen. In der ersten Stufe wird mir geboten, das kann ich auf jeden Fall tun. Ganz egal, wie mir zumute ist. Tun könnte ich. Und das Zweite ist, dass ich darum bete und mich danach sehne, das jetzt nicht bloß zu tun, sondern auch diese innere Herzenseinstellung zu haben. Herz heißt hier nichts mit Schokolade oder Emotion, sondern Herz heißt, wie das unser altes, schönes deutsches Wort sagt, beherzt. Ich bin beherzt, das heißt, ich bin tatkräftig, mutig, hurtig, ich nehme es auf mich, ich bin dran, dass ich darum bitten darf und hoffe, es geht nur mit Hoffnung, dass ich hoffe, dass mir das Gott auch schenkt. Und darum heißt es ja auch mehrfach bei den Propheten, sagt Gott, dass er uns unser Herz aus Stein aus der Brust herausnehmen will und uns ein neues Herz schenken will.
Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol hörten Sie heute Professor Dr. Jörg Splett. Er lehrt Philosophie und Fundamentaltheologie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Ja, heute war es ein wirklicher Grundkurs in dem Sinne, dass es um wirklich grundlegende Sachen ging. Es ging nun doch in dieser nachmittäglichen Stunde ziemlich philosophisch zu. Wenn Sie da an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachhören möchten, wenn Sie das nochmal genau überprüfen möchten, da wird es wieder eine CD geben bei unserem CD-Dienst und auch eine Podcast-Version, die Sie auf Ihren Computer herunterladen können. Jörg Splett hat eine Unzahl von Publikationen vorgelegt. Sie finden eine kleine Auswahl auf unserer Homepage im Infofeld zur Sendung www.horeb.org. Ganz ausführlich finden Sie das auch auf der Homepage der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, www.sankt-georgen.de. Sankt-georgen.de. Viel Freude weiterhin hier im Programm. Einen gesegneten Feiertag, eine gnadenreiche Weihnachtsoktav. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Gregor Dornis.